Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Eine Polyneuropathie ist eine häufige Erkrankung des Nervensystems. Etwa 2-10% in der Gesamtbevölkerung sind davon betroffen. Die Erkrankung ist vor allem bei älteren Menschen und bei Diabetikern weit verbreitet. Man geht sogar davon aus, dass ca. 20-40% der Diabetiker an einer Polyneuropathie erkranken. Was aber genau ist eine Polyneuropathie? Welche Ursachen für die Entwicklung einer Polyneuropathie sind bekannt? Welche Therapien kommen in Frage? Ist die Polyneuropathie heilbar? Dies und vieles mehr erfahren Sie heute im Podcast Polyneuropathie, wenn Nerven verrückt spielen. Ich freue mich, zwei ausgewiesene Experten zu diesem Thema begrüßen zu dürfen. Professor Dr. Christian Mayhöfner und Professor Dr. Thomas Tölle. Professor Mayhöfner ist Facharzt für Neurologie und Chefarzt der Abteilung für Neurologie im Klinikum Fürth. Er hat die Zusatzbezeichnung Intensivmedizin, Geriatrie und spezielle Schmerztherapie. Zu seinen Schwerpunkten gehören die Schlaganfallmedizin, die periphere Nervenerkrankung, wozu ja auch die Polyneuropathie zählt, die Neuroimmunologie sowie die Schmerzmedizin. Und Professor Tölle ist ebenfalls Facharzt für Neurologie, hat die Zusatzbezeichnung spezielle Schmerztherapie, leitete viele Jahre das Zentrum für interdisziplinäre Schmerztherapie des Klinikums der Technischen Universität München und arbeitet jetzt als Co-Leiter im DGS-Landeszentrum Bayern und regionalen Schmerzzentrum der DGS München Ost. Lieber Professor Mayhöfner, lieber Professor Tölle, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, freuen.
Ja, ich würde sagen, wir fangen doch mal gleich an und vielleicht gleich mit Ihnen, Herr Professor Mayhöfner. Was ist denn eine Polyneuropathie?
Ja, Polyneuropathie sind häufige Erkrankungen von Nerven. Der Begriff leitet sich ab aus dem Griechischen und damit möchte man zum Ausdruck bringen, dass mehrere, viele periphere Nerven betroffen sind, meistens durch einen systemischen Prozess. Sie haben ja schon ein paar Prozesse angesprochen, beispielsweise relativ häufig die Zuckererkrankung.
Welche Symptome treten denn bei einer Polyneuropathie auf, Herr Tölle?
Also die Patienten haben eine ganze Vielzahl von Beschwerden, die angeben. Und man darf das differenzieren in zwei grundsätzlich unterschiedliche Erlebnisse. Einerseits gibt es negative Symptome, das heißt, die Patienten spüren schlechter. Sie haben einen Verlust der sensiblen Qualität. Das kann auch die Temperaturwahrnehmung bestimmen oder aber auch den Druck von Schuhen, die als sehr gefährlich, gerade bei der diabetischen Polyneuropathie, sind diese Negativsymptome, wie wir sie nennen, sind im Prinzip unangenehm. Sie können teilweise auch mit Ameisen laufen, Kribbelgefühlen verbunden sein, die nicht wirklich schmerzhaft sind, aber als unangenehm erlebt werden. Und dann gibt es die sogenannten Positivsymptome. Das sind dann spontane Schmerzen, brennender Art, einschießende Schmerzen. Und es gibt für viele Patienten, die negative Erlebnisse haben, wie dass Berührungen, die früher überhaupt nicht schmerzhaft waren, jetzt große Schmerzen auflösen, dass ein schmerzhafter Druck plötzlich massiven Charakter einnimmt. Und das ist so die Lebens- und Gefühlswelt, die die Patienten haben. Einerseits weniger zu spüren, aber dafür aus diesen weniger spürenden Extremitäten, es sind eben häufig die Füße bis zum Knie hoch sich entwickelnd, aber in diesem Bereich dann deutliche Schmerzen haben, die oft nächtlich zunehmen und sehr quälenden Charakter besitzen.
Ja, vielleicht kann man noch ergänzen, man hat grundsätzlich die sensorischen Störungen, die also Professor Tölle schon sehr ausführlich beschrieben hat. Und ein Teil der Patienten hat dann sogar noch motorische Einschränkungen. Also eine Polyneuropathie kann tatsächlich auch zu umschriebenen Lähmungen führen. Beispielsweise so eine Art Steppergang, beispielsweise beim Diabetes. Einige Patienten entwickeln das leider. Und ein weiterer Teil der Patienten hat zusätzlich eventuell auch noch Störungen im Bereich vom autonomen Nervensystem. Das heißt, von dem Nervensystem, welches wir jetzt eigentlich erstmal so gar nicht willkürlich steuern können. Das sind beispielsweise im Kopfbereich so Dinge wie Mundtrockenheit oder Störungen der Pupillenmotorik. Aber auch im Herz-Kreislauf-System hat es eine gewisse Rolle. Also viele Patienten haben orthostatische Probleme, haben so einen Schwarzwerden vor Augen, wenn sie plötzlich aufstehen. Herzrhythmusstörungen können dazu kommen. Oder Störungen im Magen-Darm-Trakt, dass sich beispielsweise der Mageninhalt nicht mehr so gut entleeren kann. All das sind Dinge, die manchmal auch bedingt sein können durch eine Polyneuropathie.
Ich finde, die Patienten sollten verstehen, dass das die Nerven, die wir haben, in überwiegender Anzahl sogenannte gemischte Nerven sind. Also da wird Gefühl von der Haut zurückgemeldet ans Gehirn und gleichzeitig wird über diese Nerven auch vom Gehirn gesteuert, dass sich die Muskeln bewegen. Und häufig ist es so, dass sich die sensible Seite, die gestört ist, früher zeigt und die, wie Herr Mayhöfner sagt, die motorischen Verluste sich erst im Verlaufe einstellen, sodass ein Patient informiert werden sollte, dass er eventuell auf alle diese Symptome achten soll und auch mit seinem Arzt im Gespräch bleibt, wenn sich die sensiblen, die schmerzhaften Qualitäten, die er erlebt, ändern, auch dass Kraftlosigkeiten entstehen, weil damit ein anderer Grad der Schädigung erreicht wird und möglicherweise auch andere Maßnahmen nötig sind.
Naja, wir hatten ja schon kurz darüber gesprochen, dass gerade Diabetiker und ältere Menschen die Polyneuropathie erleiden. Und da muss man natürlich auch sagen, die haben natürlich auch häufiger Kreislaufprobleme, auch wenn sie keine Polyneuropathie haben. Und das zu unterscheiden, was ist denn da jetzt was, ist sicher auch nicht ganz einfach. Ne?
Deswegen ist diese enge Rückkopplung zum Arzt sicherlich ganz wichtig. Gerade wenn jemand Diabetes hat, dann bedarf der regelmäßig der Vorstellung bei einem Arzt, der also sensorische Funktionen überwacht. Aber nicht nur das, sondern andere Dinge, die in Mitleidenschaft gezogen werden können, wie beispielsweise auch die Hauternährung selbst, also trophische Störungen an den Füßen, offene Beine und dergleichen mehr. All das gehört in die Hand von einem Spezialisten.
Und das sind ja jetzt auch so typische Sachen beim Diabetes, aber es gibt ja sicher auch noch andere Ursachen für eine Polyneuropathie. Was wären denn das noch so, worauf müsste man denn noch achten, wenn so eine sensible Störung, also Gefühlsstörungen im Bereich der Beine zum Beispiel auftreten? Und man hat jetzt keinen Diabetes.
Also Polyneuropathien sind natürlich Erkrankungen, die unglaublich viele Ursachen haben können. Wenn man sich mal so die Untergruppe der weltweiten Neurologie-Assoziation anschaut, die sich speziell mit den Polyneuropathien beschäftigen, die führen über 280 verschiedene Ursachen für eine Polyneuropathie auf. Aber man kann die durchaus auch in verschiedene Gruppen einteilen, häufige Gruppen, die genannt werden, sind eben die Stoffwechselerkrankungen, allen voran der Diabetes mellitus ist eine der häufigsten Ursachen weltweit gesehen für eine Polyneuropathie, aber natürlich auch Schilddrüsenerkrankungen oder entzündliche Ursachen, rheumatische Erkrankungen können sich an den Nerven auch manifestieren. Ernährungsbedingte Dinge, also beispielsweise Vitaminmangelsyndrome, Vitamin B1-Mangel, Vitamin B12-Mangel, um nur mal zu nennen. Es gibt mittlerweile dank der Fortschritte auch in den Fächern wie Onkologie auch viele Patienten, die medikamentös induzierte Polyneuropathien haben, allen voran hier die Chemotherapie induzierte Polyneuropathie. Und dann gibt es selten sicherlich auch angeborene Defekte, die dazu führen können, dass man eine Polyneuropathie hat. Also Sie sehen schon, allein durch diese kleine Aufzählung, es gibt sehr, sehr viele Ursachen für eine Polyneuropathie.
Aber das hat der Mayhöfner vielleicht heute besonders vergessen, weil wir aktuell das Oktoberfest haben. Eine der häufigsten Ursachen neben dem Diabetes mellitus ist tatsächlich die sogenannte alkoholtoxische Polyneuropathie, die eben sich ergibt bei übermäßigerem Konsum, der muss gar nicht extrem hoch sein, von Alkohol. Und so würde ich sagen, dass die häufigste Differentialdiagnose eigentlich die alkoholtoxische und die diabetische Polyneuropathie sind. Und trotzdem darf man sich nicht verleiten lassen, die Ursache für die Störung bis zum letzten Detail abzuklären. Ich selbst erinnere mich selber lebhaft, dass ich einen Patienten gesehen habe, der zugewiesen wurde mit einer Reihe von Arztbriefen und dessen Gefühlsstörungen und Schmerzen der Füße im Arztbriefen als alkoholtoxisch beschrieben waren. Und da stellte sich dann tatsächlich aber raus, dass diese Störung, die er beschrieb, eine sogenannte vaskulitische Störung war. Denn zu einer Polyneuropathie gehört auch, wenn die kleinsten Gefäße, die diese Nerven, die nur dafür da sind, um diese Nerven am Leben zu halten, mit Blut zu versorgen, eine entzündliche Erkrankung haben und dadurch die Nervenfunktion dann schädigen. Und da ist es eben, deswegen bringe ich dieses Beispiel, ganz wichtig, das bis zum Letzten zu eruieren, sich nicht sofort zufrieden zu geben mit einer schlüssigen Erklärung, da für solch eine Erkrankung natürlich sehr gute Chemotherapeutika zur Verfügung stehen, um diese entzündlichen Erkrankungen der kleinen Gefäße zu behandeln. Und für diesen Patienten hat das bedeutet, dass er gerade im Übergang war von einer rein sensiblen Schmerzstörung zu einer, die ihm auch Paresen und Kraftminderungen erbracht hat, die wir auffangen konnten, indem dann eben eine immunologisch wirksame Therapie zur Entzündungsreduktion eingeleitet wurde. Also die Abklärung komplex. Sie hat viele Facetten. Neben dem natürlich einfachen Labor gehören dazu auch unter Umständen weitere Testungen, die sich in weite Dinge erweitern, Stoffwechselveränderungen, genetische Testungen. Und deswegen ist die Anamnese unglaublich wichtig, die man mit dem Patienten durchführt, nicht nur die klinische Untersuchung, sondern auch die genaue Befragung seiner Krankheitsgeschichten und auch die seiner Familienangehörigen, um daraus Rückschlüsse zu ziehen.
So, das waren jetzt schon mal wieder ganz viele wichtige Informationen, aber kann die Polyneuropathie nicht auch mal Vorbote von einer anderen Erkrankung?
Ja, das ist natürlich richtig. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung zu Herrn Tölle. Also Herr Tölle kommt natürlich aus München, Stichwort Oktoberfest, Ethyl, toxische Ursache von Polyneuropathien, also alkoholbedingte Folgeerkrankungen. Dazu zählt unter anderem auch eine Polyneuropathie, ist vollkommen richtig. Vielleicht noch mal, um eine andere Zahl zu nennen, weil wir jetzt ganz viele auch seltenere Ursachen für eine Polyneuropathie aufgezählt haben. Man kann auch noch mal eine andere Zahl nennen, und zwar ungefähr 25%, also jede vierte Polyneuropathie, bleibt trotzdem leider ungeklärt, obwohl wir so viel Mühe aufwenden als Neurologen, die Ursache zu klären. Das ist auch noch mal ganz wichtig, nicht, dass wir da jetzt falsche Hoffnungen quasi schüren. Sie suchen dann den 10. Neurologen noch auf als Patient und hoffen dann, dass man doch noch eine Ursache findet. Ungefähr jede vierte Polyneuropathie bleibt trotz der vielfachen Bemühungen ungeklärt. Vorbote ist richtig, um Ihre Frage zu beantworten. Es gibt viele Erkrankungen wie Stoffwechselerkrankungen, aber leider auch einige Tumorerkrankungen, die äußern sich tatsächlich als Frühsymptom im Rahmen einer Polyneuropathie. Jetzt sind wir natürlich schon sehr in der Tiefe von diesen Polyneuropathien. Deswegen ist sicherlich sinnvoll, wenn Sie eine hartnäckige Polyneuropathie haben, dass man unbedingt mal einen Neurologen aufsucht. Denn der Neurologe macht natürlich eine klinische Untersuchung, kann damit schon Muster erkennen, die vielleicht darauf hindeuten, dass es keine Wald- und Wiesen-Polyneuropathie ist, wie sie zum Beispiel beim Diabetes auffällt. Und er macht natürlich auch noch verschiedene elektrophysiologische Untersuchungen. Aber ich nehme an, dass wir das im Laufe des Podcasts auch nochmal im Detail besprechen werden.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Herr Professor Töller hat ja schon damit angefangen und hatte schon ein bisschen was erzählt über Labor und Testungen, die gemacht werden müssen. Können Sie es vielleicht noch ein bisschen näher ausführen, Herr Professor Töller?
Ja, der erste Punkt wird sicherlich sein, ein Labor abzunehmen und die einfacheren Parameter, die man dem Blut entnehmen kann, dazu gehören auch Vitaminspiegel anzuschauen und alles das wird natürlich geleitet schon durch das, was der Patient angibt. Wie Herr Mayhöfner sagte, gibt es bestimmte Cluster, dass auch beim behandelnden Arzt sofort Signalwege eingegangen werden. Das könnte am ehesten dies oder jenes sein. Dann gibt es die Elektrophysiologie. Das sind Untersuchungen, wo mit kleinen Nadeln durch die Haut in die Muskulatur, die eben von diesen gemischten Nerven versorgt wird, und auch die Muskulatur dazu untersuchbar ist. Und da gibt es zwei wichtige Kriterien, die man untersucht. Man reizt mit elektrischem Strom und leitet an einer anderen Stelle ab, so als würde man wie ein Elektriker das Kabel messen zwischen zwei Stellen und gucken, ob da ein Durchgang da ist. Und mit diesen Kabelmessungen lässt sich dann ableiten, ist die sogenannte Amplitude, das heißt die Größe dieses Signals, das sich ableitet, geändert, oder aber ist die Geschwindigkeit, mit der dieser Impuls an diesem Kabel entlangläuft, diesem Nerv, geändert, und dadurch würden wir Erkenntnisse bekommen, welche Art von Störungsgruppen sich da hinter verbergen, und da sind die Schlagworte demyelinisierend, also die Hülle, Kabelumhüllung ist entweder kaputt oder aber das Kabel, die Litze selbst ist kaputt, und das gibt uns wichtige Erkenntnisse. Und was ganz wichtig ist, dass alle diese Untersuchungen, die da gemacht werden können vom Neurologen, nur teilweise Erkenntnisse liefern, denn viele Polyneuropathien, gerade auch die diabetische Polyneuropathie, beginnen mit einer sogenannten Störung der ganz kleinen Fasern, und die entziehen sich dieser Untersuchungsmöglichkeit mit diesen elektrischen Strommessungen, und die sind oft Vorboten, mit denen auch zum Beispiel eine diabetische Polyneuropathie beginnt. Lange bevor die Muskulatur schwächer wird, sind diese brennenden Schmerzen da, und da ist dann der Neurologe in der Lage, durch eine sogenannte kompliziertere Testung mit Warmstimuli und mit verschiedenen Druck- und Reizstimuli rauszufinden, ist es eventuell eine, die die kleinen dünnen Fasern betrifft. Und das ist dann schon interessant, weil der Patient ja im Unklaren ist, oft diese elektrischen Messungen noch nicht ergiebig sind, aber doch man anfangen möchte, diese Behandlung durchzuführen. Und wenn diese dünnen Fasern entweder durch die klinische Untersuchung nicht genau einzugrenzen sind, kann man eine kleine Stanzbiopsie nehmen aus der Haut, einen mini kleinen Zylinder, kann sich daran diese Nervenfasern anschauen, sodass, wenn einmal die Entscheidung gefallen ist, dass man eine Richtung einschlägt, wo könnte der Faden, der Schaden liegen, dann findet man schon in den meisten Fällen, trotzdem natürlich, Herr Mayhöfner hat recht, 30-40% der Patienten bleiben immer unklar. Wir nennen das als Neurologen idiopathische Polyneuropathien, also nicht auf Ursache hin entscheidbar. Aber das Armamentarium, Labor, Elektrophysiologie bis zur Nervenwasserentnahme kann uns dann doch schon sehr nah an eine Entscheidung heranbringen, was die mögliche Ursache ist.
Also es bleibt viel zu tun, bis man das alles rausbekommen hat. Jetzt hat man die Ursache gefunden. Gehen wir mal erstmal davon aus. Dann denke ich, ist natürlich das allererste zu gucken, wie können wir die Ursache beheben. Heißt, Diabetes gut einstellen. Natürlich, wenn es durch Alkohol verursacht ist, Alkohol lassen. Aber was sollte man denn auch, gerade wenn das eine sogenannte positive Phänomene sind, also mit extremen Schmerzen, was sollte die Therapie denn noch beinhalten? Herr Mayhöfner.
Ja, also im Prinzip ist es so, was bei den Polyneuropathien, bei den schmerzhaften Polyneuropathien auffällt, ist, dass viele konventionelle Schmerzmedikamente oftmals nicht gut helfen. Also das heißt Ibuprofen, Paracetamol, Acetylsalicylsäure, derartige Substanzen, Diclofenac helfen meistens nicht gut, und man braucht eigene Medikamente, die gegen Nervenschmerzen helfen. Es gab ja schon mal einen Podcast zum Thema Nervenschmerzen, auf den kann man natürlich verweisen, aber im Grunde genommen gibt es drei große Medikamentengruppen, die man einsetzt in der Therapie von schmerzhaften Polyneuropathien. Das eine ist die Gruppe der Antidepressiva, das andere die Gruppe der krampflösenden Medikamente oder wie sie heutzutage in der Fachsprache heißen, anfallsuppressive Medikamente, also Medikamente, die eher gegen Epilepsien ursprünglich entwickelt worden sind, Substanzen beispielsweise wie Pregabalin oder Gabapentin, und dann gibt es auch noch Substanzen wie Opioide, also stärker wirksame Schmerzmedikamente, die auch helfen. Und ergänzend gibt es dann auch noch Medikamente, die man lokal anwenden kann, wie beispielsweise Capsaicin oder lokale Anästhetika wie die Lidocain. Das sind so typische Medikamente, die man einsetzen kann bei schmerzhaften Polyneuropathien. Was man nicht vergessen sollte, es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von nicht-medikamentösen Therapien, die sicherlich zahlreich sind. Wenn Patienten Probleme haben mit der Sensibilität, mit der Motorik, dann ist oftmals auch Krankengymnastik durchaus hilfreich, eventuell Ergotherapie. Viele Patienten behandelt sich selbst mit Wärme- und Kälteanwendungen, Fußbäder beispielsweise, Akupunktur, Reizstrom, TENS, ja, das sind so Methoden, die man noch zusätzlich anwenden kann zur medikamentösen Therapie.
Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass der Patient immer das Gefühl hat, dass man die Schmerzen ernst nimmt und dass man ganz energisch dagegen vorgehen möchte. Ich erlebe zu viele Patienten in meiner beruflichen Laufbahn, die kommen und von verschiedenen Ärzten angegeben bekommen haben, na ja, das bisschen Schmerzen kannst du schon aushalten. Denn sie wissen ja alle, dass wir versuchen, das irgendwie zu kategorisieren zwischen 0 gar kein Schmerz und 10 maximal vorstellbarer Schmerz. Und da ist zu häufig immer noch die Botschaft, ja, so 3, 2, 3, 4, das kann man schon aushalten, so wild ist es ja nicht. Und das ist der genau falsche Ansatz. Denn wir wissen andererseits, dass diese ständige nörgelnden Schmerzinputs in das Nervensystem, dann in die Zentrale des Nervensystems, Rückenmark und Gehirn, ein Schmerzgedächtnis, eine Sensitisierung durchführen, dass das Ganze zu einem aufschaukelnden System wird. Und deswegen muss man von vornherein mit aller Energie und dem Interesse, dass man so weit reduziert, wie es eben möglich ist, vorgehen. Und das sollte nicht nur der Arzt für sich zur Domäne machen, sondern das sollte auch dem Patienten klar sein, dass es sich nicht lohnt für ihn, die Zähne zusammenzubeißen und lange durchzuhalten, bis dann eventuell doch das nicht mehr aushaltbar ist und dann zu einer Therapie geschritten wird. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und bei der diabetischen Polyneuropathie weiß man, dass 70% der Patienten bei Befragung sagen, ja, ich bekomme ein Medikament. Wenn man es dann genauer analysiert, ist es oft eben das falsche Medikament oder das richtige Medikament in der zu niedrigen Dosierung. Und damit ist dem Patienten ja dann auch nicht geholfen. Das heißt, unser Appell von Herrn Mayhöfner und mir, die richtige Diagnose stellen, die Medikamente, die er genannt hat, ins Auge nehmen, entscheiden, was für den Patienten das günstigste ist in seiner Situation, Nebenwirkung, Wirkung, eventuelle Nebenwirkung wie Obstipation mit einem Opiat ganz ernsthaft zu erläutern, wenn es denn indiziert ist, und dann so weit kommen wie eben möglich, um so wenig Schmerzen zu haben wie möglich.
Das ist sicher richtig und das sollten wir auch machen. Jetzt gibt es natürlich aber auch bei den Polyneuropathien, Sie hatten ja vorhin schon davon gesprochen, von dieser Small-Fiber-Polyneuropathie, also wo diese ganz kleinen Nerven betroffen sind, die ist ja doch etwas schwieriger zu behandeln, oder?
Die ist im Prinzip nicht wesentlich schwieriger zu behandeln. Oft sind Dosierungen vielleicht etwas anders zu wählen. Aber auch diese dünnen Nervenfasern, die ja wirklich die klassischen Schmerzfasern sind, sprechen sehr gut auf das Capsaicin, dieses brennende Salbe, die man früher im ABC-Pflaster hatte, jetzt in einer ganz anderen Applikation, die sehr spezifisch die Rezeptoren, die Dock-Andock-Stellen auf diesen Nervenfasern angehen können. Und dann unter Umständen für 3 Monate gute Schmerzreduktionen erzielen. Das ist für den Patienten ja toll. Pflaster auf die Haut geklebt, 3 Monate deutlich schmerzreduziert, nach 3 Monaten der nächste Versuch. Also es gibt da schon genug Möglichkeiten. Und wenn das nicht ausreicht, gibt es immer auch die Möglichkeit, mit Cannabinoiden einen Versuch zu machen, der bei auch Nervenschmerzen sicherlich wirksamer ist, wenn überhaupt. Haben wir ja die Cannabinoide eben auch für diese Nervenschmerzen im Konzept, sodass auch da ein Versuch und Irrtum vorgehen möglich ist, dass man dann versucht, mit dem Patienten die beste Möglichkeit rauszuarbeiten. Und das ist bei der Small Fiber ebenso möglich wie auch bei den sogenannten Large Fiber, große, dicke Fasern oder gemischten Formen der Polyneuropathien.
Herr Mayhöfner, möchten Sie es ergänzen?
Ja, sehr gerne. Also was sicherlich nochmal ganz wichtig ist, diese Small-Fiber-Neuropathien, also die Nervenfasern, die vor allem die kleinen Nervenfasern betroffen, das sind schon Spezialformen von Polyneuropathien, die sicherlich erstmal in die Hand auch von dem Spezialisten gehören. Allein die Diagnose ist schon mal eine große Herausforderung, denn Herr Tölli hat ja schon mal angedeutet, zu den normalen neurophysiologischen Untersuchungen, elektrophysiologischen Untersuchungen des Neurologen, die greifen da leider nicht, sondern man braucht Spezialtests. Einmal eine gute klinische Untersuchung, okay, aber dann gibt es Diagnosekriterien, die noch ergänzt werden zumindest die europäischen Leitlinien fordern das auch, ergänzt um die Hautbiopsie insbesondere und auch um eine thermische Testung, also um eine quantitative sensorische Testung. Und das ist meistens nur in den Spezialzentren, steht es nur in den Spezialzentren zur Verfügung. Wenn man diese Diagnose dann gestellt hat, Smallfiberneuropathie, da muss man nochmal das große Arsenal anschauen, warum hat der Patient überhaupt eine Smallfiberneuropathie? Und das ist auch nochmal ein bisschen spezieller dann, auch noch mit teilweise noch selteneren Erkrankungen als bei der normalen Polyneuropathie. Das kann durchaus auch mal initial bei einem Diabetes mellitus auftreten, aber es gibt auch viele Stoffwechselerkrankungen, die dazu führen können, die angeboren sind. Morbus Fabry, um nur mal jetzt mal einen Namen zu nennen, und da sehen Sie schon, da sind wir so im Bereich der Fußnoten von Neurologiebüchern, also bei seltenen Erkrankungen. Und ich glaube, wenn jemand eine isolierte Smallfiberneuropathie hat, dann sollte der mal zu einem Spezialisten gehen und gucken, gibt es vielleicht doch eine Ursache, die meiner Neuropathie zugrunde liegt. Das ist mir nochmal ein wichtiger Hinweis.
Und ich finde auch, das möchte ich dann tatsächlich, Christian, auch noch ergänzen dürfen. Ja. Du hast was Wichtiges gesagt. Irgendwann muss auch dann mit der diagnostischen Abklärung Schluss sein. Denn einige werden wir nie klären können. Das erweitert sich ständig, das Bild. Noch vor 10 Jahren hatte man 1-2 Gene, die eventuell als Kandidatengene in Frage kamen. Heute sind das 15, 20, 30. Das wird sich weiter ergänzen. Deswegen ist das Wichtige für den Betroffenen, dass er die Erkrankung im Blick behält und damit auch im Gespräch mit seinem behandelnden Arzt ist. Wenn das eine stabile Situation ist, die nicht dramatisch schnell fortschreitet, mit Verlust von vielen Qualitäten der Empfindung, mit deutlichen zunehmenden Schmerzcharakter, dann ist der wichtige Gradmesser, wenn es übergeht in eine motorische Beeinträchtigung, die dann nochmal Alarm schlägt, denn das würde bedeuten, dass die Kraft nicht mehr da ist, dass bestimmte Dinge wie der sichere Gang durch Fußhebung, Zehenstand nicht mehr möglich ist. Und das sind dann wichtige Kriterien, um eventuell, wenn so etwas eintritt, nochmal ein neues Gespräch mit seinem Arzt zu führen. Ansonsten sollte man sich unter Umständen dann nach diagnostisch guter Abklärung auch zufrieden geben für eine Zeit, eine Behandlung, aber auf jeden Fall anstreben und nicht sagen, da warten wir mal, was es dann am Ende genau wird und in der Zwischenzeit lassen wir den Schmerz mal so liegen, wie er ist. Das darf nicht sein, weil das Nervensystem nicht vergisst und uns dafür bestraft am Ende, wenn wir das zu lange praktisch unter der Decke halten und denken, dass wir damit leben können.
Ich denke auch, also gerade die Behandlung sollte, auch wenn wir die Ursache nicht direkt finden oder so überhaupt nie finden, sollte die Behandlung trotzdem natürlich durchgeführt werden. Herr Mayhöfler, möchten Sie noch was ergänzen?
Ich möchte noch eine Sache ergänzen. In diesem ganzen Arsenal der Therapien haben wir bisher über ein Thema noch gar nicht gesprochen. Da würde mich natürlich auch mal die Meinung von dem Professor Tölle noch interessieren, vielleicht auch von Ihnen, Frau Maurer, das ist das Thema Vitamine. Also was man nicht machen sollte, wenn man eine Polyneuropathie hat, dass man ohne große Rücksprache mit dem Arzt große Mengen von Vitaminen tatsächlich einnimmt. Man weiß mittlerweile, dass einzelne Vitamine, insbesondere Vitamin B6 beispielsweise, auch überdosiert interessanterweise werden können. Und die führen dann wiederum selbst zu einer Polyneuropathie, vor allem zu einer sensiblen Polyneuropathie. Das heißt, insbesondere würde man nach den aktuellen Leitlinien Vitamine ergänzen, wenn ein Vitaminmangel da ist, allen voran Vitamin B12-Mangel beispielsweise. Also bitte nicht in großen Mengen, so ist immer mein Plädoyer zu den Patienten, Vitamine einnehmen ohne Rücksprache mit dem Arzt.
Da bin ich da völlig bei dir. Die Patienten haben ja auch, das wird ja auch teilweise durch Laienpresse und durch Over-the-Counter propagiert, noch dieses und jene Nahrungsergänzungsmittel. Die Neurologen haben ja eine ganz eigene Meinung. Die sagen, wenn wir feststellen durch unsere Messungen, dass ein Vitamin oder was immer fehlt, dann wird es ergänzt. Aber wir sind ja kategorisch dagegen, überzudosieren, praktisch im voreilenden Gehorsam. Was man, also das halte ich für ganz wichtig, dass man sich da nicht ins Boxhorn jagen lässt und Dinge tut, von denen keine Evidenz besteht, dass sie einem wirklich helfen können, sondern eventuell nur mich finanziell belasten. Was aber auch wichtig ist, wenn man bestimmte Dinge, die wir heute so noch nicht, du hast sie einmal kurz angedeutet, Chemotherapeutika, wenn ich zum Beispiel, was ja passiert sehr häufig bei Patienten, die mit Platinen, Cisplatin und anderen Stoffen behandelt werden im Rahmen einer Tumorerkrankung, sollten sie in jedem Fall, auch wenn da wenig Studien existieren, so besteht doch irgendwie eine sich anbahnende Evidenz, wie man vorgehen sollte, mit dem behandelnden Arzt sprechen, wie das sein wird, wenn man Gefühlsstörungen entwickelt, ob es da eine Maßnahme gibt, Medikament frühzeitig zu beginnen mit einer Behandlung, die gegen diese Frühsymptome einer sich verändernden Nervenstruktur gerichtet sein kann, weil die Chemotherapie natürlich bedeutet, dass oft lebenserhaltende Maßnahmen ergriffen werden müssen und die Polyneuropathie oft eine zu akzeptierende Nebenwirkung ist. Aber auch wenn man das weiß, dass diese Medikamente so wohl wirken werden, die Chemotherapie begleitend, frühzeitig auch da mit einer Schmerztherapie beginnen.
Das ist das eine. Und zum anderen wird ja jetzt zum Teil, gerade wenn man weiß, dass es eine Chemotherapie wird, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Polyneuropathie auslöst, gearbeitet mit Eis. Ne? Also die Patienten bekommen Eishandschuhe, die bekommen dann auch Eis für die Füße. Das soll die Polyneuropathie auch mindern oder sogar verhindern. Also auch etwas, was man dann auch als Patient vielleicht mal einen Onkologen fragen sollte.
Ja, gibt auch mit, ist vollkommen richtig. Also ist ja eine Entwicklung oder eine Weiterentwicklung von den sogenannten Kältekappen, mit denen man versucht hat zu verhindern, dass das Haare während der Chemotherapieinfusion oder nach der Chemotherapieinfusion ausfallen. Was man auch nicht vergessen sollte, das sind so auch Methoden durchaus der eher dann vielleicht komplementären Medizin, Akupunktur. Es gibt mittlerweile einige Daten zur chemotherapieinduzierten Neuropathie, insbesondere bei Brustkrebs, Mammakarzinom der Frau, wo offensichtlich auch positive Effekte da sind auf sensorische Reizerscheinungen, auch auf Schmerzen durch bei einer chemotherapieinduzierten Neuropathie. Also auch das wäre eine weitere Möglichkeit.
Da muss ich nur, je älter man wird als Arzt, je mehr hat man gesehen, dass wir jetzt die Patienten nicht motivieren, mit Eis zu viel zu handeln. Denn die übelsten Hautverbrennungen habe ich erlebt bei einem Patienten, der sich mit Eisbeuteln therapiert hat, darunter eingeschlafen ist und dann mehrere Hauttransplantationen benötigte, um diese Verbrennung durch Kälte dann wieder zu karieren. Aber Kühle, und wenn heiß aufgelegt wird, muss in jedem Fall ein Handtuch dazwischen gelegt werden. Niemals Eisbeutel direkt auf die Haut legen, weil der Schaden dann eventuell größer ist als der Erfolg.
Ja, und vor allen Dingen, wenn Gefühlsstörungen schon da sind und man vielleicht Kälte und Wärme gar nicht mehr richtig spüren kann. Deswegen hatte ich auch gesagt, den Onkologen ansprechen und das natürlich auch während der Therapie machen vor Ort und nicht zu Hause, damit man da keine Verbrennung bekommt. Vielen Dank, dass Sie das nochmal darauf hingewiesen haben. Ja, ich glaube, wir hätten noch ganz viel zu besprechen. Wir wissen sehr, sehr viel darüber und wir werden auch, glaube ich, nie so ganz alles aufklären können. Aber ich glaube, wir haben das Wichtigste besprochen. Und ich fasse jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Also, bei der Polyneuropathie handelt es sich um eine Nervenerkrankung, bei der mehrere, viele periphere Nerven betroffen sind. Häufig kommt sie beim Diabetes vor. Zweithäufigste ist die alkoholtoxische, aber es gibt auch andere Ursachen wie Vitaminmangel. Es kommt vor bei Schilddrüsenerkrankungen, rheumatischen Erkrankungen, Erkrankungen der Gefäße. Also es gibt ganz, ganz viele Ursachen. Sie haben gesagt, insgesamt sind über 280 verschiedene Ursachen bekannt. Und jetzt kommt das leider. Nicht bei allen Patienten finden wir wirklich die Ursache. So 25-40% werden wir die Ursache nicht finden. Aber das muss natürlich trotzdem behandelt werden. Es gibt verschiedene Symptome bei der Polyneuropathie. Wichtig sind die sogenannten Negativsymptome. Das heißt, dass Patienten wesentlich weniger spüren. Also sie spüren nicht richtig den Druck von den Schuhen oder Temperatur, kalt, warm können sie nicht richtig unterscheiden. Und es gibt die positive Symptome, die vor allen Dingen dann mit Schmerzen einhergehen. Spontane Schmerzen, einschießende Schmerzen, ein Kribbeln. Und oft werden auch Berührungen und Druck und Ähnliches viel stärker wahrgenommen als bei den nicht betroffenen Stellen am Körper. Was man auch nie vergessen darf, es gibt auch sogenannte motorische Lähmungen dann. Das heißt, dass die Patienten nicht mehr richtig gehen können oder dass auch im sogenannten autonomen Nervensystem Störungen auftreten. Dazu gehört zum Beispiel die Mundtrockenheit oder dass die Patienten, wenn sie aufstehen, dass ihnen da oft schwarz wird vor Augen, dass der Magen sich nicht mehr richtig entleeren kann. Also all diese Dinge, die können da auch auftreten und deswegen wichtig für die Patienten, wenn sie sowas beobachten, auch mit dem Arzt darüber sprechen. Auslöser können auch Medikamente sein, wie die Chemotherapie. Da haben wir uns jetzt auch nochmal kurz drüber unterhalten, dass gerade dann natürlich auch mit dem Onkologen Rücksprache gehalten werden muss, dass man gucken muss, dass man da frühzeitig auch eine Schmerztherapie bekommt, eventuell auch mit Eisbehandlungen während der Chemotherapie, aber bitte nicht irgendwie zu Hause, wenn man sowieso nicht so richtig mehr spürt, ein großes Eis auflegen und schon gar nicht direkt auf die Haut mit dem Eis. Zur Behandlung, wie bei allen Nervenschmerzen, haben wir einmal die Antidepressiva, wir haben Opioide und wir haben natürlich ganz wichtig die Medikamentengruppe, die eigentlich bei Krampfanfällen eingesetzt wird, nämlich die sogenannten Pregabalin und Gabapentin, die beiden, die da benutzt werden können. Wir haben lokale Therapien. Da hatten Sie auch nochmal das Capsaicin-Pflaster erwähnt. Und da darf ich vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, dass wir ja einen tollen Podcast zum Thema Neuropathie und auch vor allen Dingen zur Therapie gemacht haben. Da werden Sie noch vieles finden. Wichtig erscheint mir noch, Vitamine können auch Ursache sein, dass eine Polyneuropathie auftritt. Sowohl wenn zu wenig da sind, als auch wenn zu viel da sind. Deswegen nicht einfach Vitamine einnehmen, sondern vorher wirklich erst einen Check machen, fehlt das Vitamin und erst dann auch einnehmen. Ja, das war ganz schön viel. Nochmal ganz herzlichen Dank Ihnen beiden für diesen tollen Podcast und damit sind wir für heute am Ende. Das war der Podcast zum Thema Polyneuropathie, wenn Nerven verrückt spülen. Für Sie, liebe Zuhörer, wichtig: Es gibt noch viele weitere interessante Themen im Podcast Schmerzmedizin konkret, die finden Sie alle in der Mediathek. Neue Podcasts mit spannenden Themen erscheinen zudem alle 14 Tage donnerstags. Hören Sie rein, sagen Sie es weiter. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, die uns zuhören. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.